Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Sandra Schulz im Studio herzlich willkommen. Die Corona-Neuinfektionszahlen gelten als stabilisiert. Stabil allerdings nach Meinung der Kanzlerin und der allermeisten Gesundheitspolitiker und Fachleute auf zu hohem Niveau. Heute meldet das Robert-Koch-Institut einen neuen Rekordwert bei den Todesfällen binnen 24 Stunden. Die hatten im Sommer teils ein- und zweistellig gelegen. Jetzt sind sie auf 420 geklettert. Schon seit Tagen zeichnet sich ab, dass die ursprünglich nur für den November beschlossenen Corona-bedingten Beschränkungen verlängert werden und wohl auch verschärft. Einmal mehr beraten per Videoschalte die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten mit Angela Merkel. Gleich unser erstes Thema. Die Bundesregierung will stärker gegen Rechtsextremismus und Rassismus vorgehen. Auch dazu mehr in der kommenden halben Stunde. Und eben hat uns diese Meldung erreicht. Der Mann, der im legendären WM-Viertelfinale Argentinien-England 1986 so bejubelt wurde. Diego Maradona, der argentinische Fußballstar, ist tot. Von einer der entscheidenden Ministerpräsidentenkonferenzen in der gesamten Geschichte des Föderalismus spricht Bundeswirtschaftsminister Altmaier. Einmal mehr schaut das Land auf die Weichenstellungen der Länderchefinnen und Chefs, die für heute Nachmittag ja erwartet wurden oder werden, kann man sagen, Volker Fintermer in Berlin. Noch laufen die Beratungen, die Verhandlungen ja. Was ist bisher denn schon klar?
Tja, Sandra Schulz, zu glauben, dass es nach den tagelangen Vorarbeiten und den vielen Entwürfen, die da ja schon seit Sonntag kursierten, schnell ginge, das bleibt wohl heute auch wieder mal eine Illusion. Zwar gab es ja bereits gestern Abend einen abgestimmten Entwurf zwischen dem Kanzleramt und den Staatskanzleien der Länder, aber darin waren immer noch mindestens 7 Punkte als offen markiert. Und heute kamen weitere Fragen hinzu, die denn von den Ministerpräsidenten ins Spiel gebracht wurden. Klar ist zumindest, es wird bei einer Fortsetzung des Teil-Lockdowns bis zum 20. Dezember bleiben, mit leichten Lockerungen für die Weihnachts- und die Silvestertage. Aber da ging es dann beispielsweise um die Frage, ob etwa in Geschäften künftig 10 oder 25 Quadratmeter Fläche pro Besucher gebraucht werden, was ja die Zahl zur gleichen Zeit der Kunden halbieren würde. Und da hat man sich wohl jetzt schon, so heißt es aus den Kreisen, auf 20 Quadratmeter pro Person für Geschäfte mit mehr als 800 Quadratmeter verständigt. Und in kleineren Geschäften reichen wohl weiterhin immer noch die 10 Quadratmeter pro Kunde. Und da warnt natürlich der Handelsverband bereits schon davor, das könnte erneut im Winter zu langen Schlangen vor den Geschäften und am Ende vielleicht auch zu Hamsterkäufen im Lebensmitteleinzelhandel führen. Und dann ging es um die Ankündigung, dass die Beschränkungen für die Hotels und die Gastronomie auch über den Jahreswechsel hinaus erfolgen sollen. Aber da hört man, dass das bislang nur bis zum 20. Dezember verlängert werden soll. Strittig auch der Beginn der Weihnachtsferien, ob das der 19. Dezember sein soll, wie das die Beschlussvorlage vorsieht, oder der 16., wie das die Kanzlerin gefordert hat. Und bei den Schulen gibt es tatsächlich auch noch einige offene Fragen. Die Maskenpflicht ab der 7. Jahrgangsstufe etwa oder ob es Hybridunterricht geben soll, also im Wechsel, damit die Mindestabstände in den Klassenräumen besser eingehalten werden können. Und dazu kam natürlich immer noch die Forderung, beispielsweise von Markus Söder, dass es zusätzliche Verschärfungen geben sollte.
Und ob man da auch die gleiche Zahl mit 10 Leuten beispielsweise machen soll, da bin ich zurückhaltend. Das müssen wir heute nochmal besprechen. Da wäre mir lieber, wir würden da etwas konsequenter sein an Silvester, dafür etwas freier in der unmittelbaren Weihnachtszeit.
Er hatte sogar eine Hotspot-Strategie gefordert und da heißt es wohl jetzt, ab einer Inzidenz von über 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen 7 Tage soll es tatsächlich zusätzliche Einschränkungen geben. Dazu zählten etwa Regelungen im Bereich der Schulen und des Einzelhandels sowie weitere Kontaktbeschränkungen. Aber das sind bislang, Sandra Schulz, die einzigen Punkte, die aus dieser Runde nach außen gedrungen sind. Ausgang ist nach wie vor offen. Wir wissen nicht, wann die Kanzlerin vor die Presse treten wird.
Was sich gestern ja schon abgezeichnet hat, das ist dann relativ zu den Verstärkungen, die wir jetzt haben werden, mutmaßlich Anfang Dezember, dann Lockerungen über die Feiertage. Sagen Sie uns das nochmal genauer, was sich da abzeichnet.
Ja, bei den Feiertagen gab es ja auch die Auseinandersetzung, ob sich dann statt der 5, die bis zum 20. Dezember gelten, tatsächlich 10 Menschen in einem Raum gemeinsam treffen dürfen, um die Feiertage zu begehen. Das sieht zumindest der Entwurf vor. Das Kanzleramt und die Kanzlerin plädierte dafür eine strengere Regelung, möchte das auch eingehalten wissen. Und in dieser Frage gibt es bislang noch keine Erkenntnis, ob es da wirklich zu einer Verständigung gekommen ist. Allerdings hat sich vor der Sitzung schon die Kritik der Oppositionsparteien deutlich verschärft. Beispielsweise Christian Lindner, der FDP-Vorsitzende, der erklärte vor Beginn der Sitzung:
Aus unserer Sicht ist die gegenwärtige Krisenstrategie nicht geeignet, um dauerhaft fortgesetzt zu werden. Wir sprechen schon wieder über Verschärfung. Wir sprechen schon wieder über neue Schließungen. Es ist völlig offen, unter welchen Bedingungen überhaupt in den nächsten Wochen, vielleicht sogar Monaten, wieder gesellschaftliches, kulturelles und wirtschaftliches Leben stattfinden kann.
Und die FDP, die fordert stattdessen ja eine Konzentration auf die Risikogruppen, aber die ist in dem Konzept nicht vorgesehen. Die Risikogruppen sollen ja stattdessen eher mit stärkeren Schutzmasken und schnelleren Testungen ausgestattet werden.
Im Moment laufen die Beratungen der Ministerpräsidentinnen und der Ministerpräsidenten mit Angela Merkel also noch. Wir haben den Raum genau im Blick, in dem die Pressekonferenz stattfinden soll. Im Moment ist er leer, wenn es noch Neues gibt. Volker Findhammer, hören wir es von Ihnen. Vielen herzlichen Dank. Bis hierhin. Lange haben sich die Sicherheitsbehörden ja stark konzentriert auf die Gefahren durch islamistische Terroranschläge. Aber spätestens nach dem tödlichen Anschlag auf Walter Lübcke, nach den Anschlägen von Halle und Hanau, da hat sich was geändert. Bundesinnenminister Seehofer benennt aktuell die Gefahr durch Rechtsextremismus als die größte Bedrohung. Jetzt will die Bundesregierung den Kampf gegen Rechtsextremismus und auch gegen Rassismus stärken. Bei den Beschlüssen des Koalitionsausschusses von heute geht es um fast 90 Maßnahmen und 500 Millionen Euro. Gudula Geuter fasst aus Berlin zusammen.
6 Monate tagte der Ausschuss, nicht nur mit den beteiligten Ministerien, betonte Annette Wittmann-Mautz, die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung.
Wir haben die Wissenschaft, wir haben diejenigen beteiligt, die vor Ort ganz konkret in den Verbänden, in den Organisationen, den Projekten Arbeit für Demokratie und gegen Rassismus und Rechtsextremismus leisten, von den Opferberatungsstellen bis hin in andere Bereiche hinein.
Die CDU-Politikerin fasste das Ergebnis so zusammen:
89 konkrete Vorhaben, die wir in den nächsten 4 Jahren mit mehr als 1 Milliarde Euro finanzieren wollen. Ja, der Kabinettsausschuss will mit diesem Maßnahmenpaket Rassismus erkennen, benennen und bekämpfen.
Viele dieser Maßnahmen waren schon bekannt. Das Bundesinnenministerium fasst neue Befugnisse für den Verfassungsschutz ebenso darunter wie vielfältige Förder-, Bildungs- und Begegnungsprogramme oder auch Sensibilisierung in der Polizei. Dem Auswärtigen Amt geht es um Zusammenarbeit in der Wissenschaft oder um Aufarbeitung des Kolonialismus. Bildung, Arbeit und Soziales, Verteidigung, Familie, Justiz. Es sind viele Ministerien beteiligt. Familienministerin Franziska Giffey geht es vor allem um einen lange gehegten Wunsch, das Demokratiefördergesetz. Daraus wurde nun ein wehrhaftes Demokratiefördergesetz, das der Sprecher des Bundesinnenministeriums, Steve Alter, so beschreibt.
Da geht es auch um Zusammenarbeit von Sicherheitsbehörden mit zivilgesellschaftlichen Akteuren und Ähnliches. Also es geht um Extremismusbekämpfung, Extremismusprävention als Schlagworte.
Die SPD-Politikerin Giffey sieht den Schwerpunkt woanders. Ihr geht es um eine dauerhafte Finanzierung für Initiativen der Demokratieförderung. Bisher darf der Bund nur eine Anschubfinanzierung leisten. Auch erfolgreiche Projekte stehen deshalb immer wieder vor dem Aus. Hierfür, so betont die Bundesfamilienministerin nun zufrieden, seien wichtige Weichen gestellt, der Weg sei frei. Ihre Parteifreundin, Bundesjustizministerin Christine Lambrecht, hatte einige ihrer Projekte in der Liste bereits angekündigt. Dazu gehört, dass das Wort Rasse als Diskriminierungsmerkmal im Grundgesetz ersetzt werden soll oder dass ein neuer Straftatbestand der verhetzenden Beleidigung geschaffen werden soll. Ein weiteres Projekt verfolgt Lambrecht ebenfalls schon länger. Nun soll die Möglichkeit der Umsetzung geprüft werden, die sie so benennt.
Wir wollen Menschenfeindlichkeit von vornherein den Nährboden entziehen und wo nötig konsequent einschreiten. Deswegen werden wir sogenannte Feindeslisten, mit denen Menschen bedroht werden, explizit unter Strafe stellen.
Fahad Dilmangani von der Organisation Deutsch Plus etwa begrüßt viele Maßnahmen, vor allem im Opferschutz.
Es ist aber keine Antirassismus-Agenda, die Diskriminierungsschutz im Alltag stärkt oder strukturellen Rassismus bekämpft. Dafür hätte es ein Bundesantidiskriminierungsgesetz gebraucht und dafür hätte es auch eine diversitätsorientierte Weiterentwicklung des öffentlichen Dienstes gebraucht.
Auch Anton Hofreiter vermisst einen Paradigmenwechsel. Der grüne Fraktionsvorsitzende beklagt, statt strukturelle Reformen anzugehen, würden Einzelmaßnahmen gefördert.
Informationen waren das von Gudula Geuter. Dass es diese mündliche Verhandlung heute überhaupt gibt vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig, das ist aus Sicht der Kläger schon ein Erfolg. Es geht um ein politisch hochbrisantes Thema, nämlich um die Frage, welche Verantwortung Deutschland bei den tödlichen Drohneneinsätzen der USA trägt, wenn dabei der Militärstützpunkt Ramstein in der Pfalz genutzt wird. Geklagt hatten drei jemenitische Staatsangehörige. Vorinstanzen hatten ihnen teilweise Recht gegeben. Aus Leipzig, Silvia Stadler.
Die drei Kläger, jemenitische Staatsangehörige, waren zur Verhandlung nicht angereist. Sie hatten 2012 bei einem US-Drohnenangriff in der Provinz Hadramaut zwei Familienangehörige verloren. Der Hauptkläger, Faisal bin Ali Jaber, ein Ingenieur, der für das Umweltministerium im Jemen arbeitet, hatte sich vorher zu seinem Anliegen geäußert.
Gäbe es die Unterstützung aus Ramstein nicht, wären meine Familienmitglieder, unschuldige Menschen wie Salim und Walid, noch am Leben. Ich appelliere an die Bundesregierung, dafür zu sorgen, dass Ramstein nicht für illegale Tötungen wie bei US-Drohnenangriffen genutzt wird.
In den Vorinstanzen waren die Kläger mit ihrem Ziel, Drohneneinsätze unter Nutzung der Relaisstationen in Ramstein zu unterbinden, gescheitert. Am Oberverwaltungsgericht Münster hatten sie aber einen Teilerfolg erzielt. Die Richter gaben der Bundesregierung auf, sich auf US-Seite zu vergewissern und darauf zu drängen, dass die Drohneneinsätze im Einklang mit dem Völkerrecht stehen müssten. Und so stellten die Bundesverwaltungsrichter in der Revisionsverhandlung unter anderem die Frage in den Raum, welche Definition des Völkerrechts hier gemeint sei. Der Vorwurf von Andreas Schüller von der Menschenrechtsorganisation ECCHR in Berlin, die die Kläger unterstützt.
Und das Völkerrecht ist natürlich auch dynamisch in seinen Auslegungen, aber es gibt bestimmte Auslegungsformen, die dann rechtswidrig sind. Und die USA nutzen und interpretieren das Völkerrecht so, dass es ihnen in ihre Politik reinpasst und überschreiten dort den Rahmen und auch die Rechtmäßigkeit, inwiefern man Völkerrecht auslegen kann. Also es gibt im Völkerrecht die Auslegungsmöglichkeiten, aber im Falle der USA und den Drohneneinsätzen sehen wir die Völkerrechtsgemäßheit nicht mehr gegeben. Und darin hat sich auch die heutige Verhandlung nichts geändert.
Auch der Ansicht des Oberverwaltungsgerichts Münster, es sei bisher unzureichend, wie die Bundesregierung gegenüber der US-Seite auf Einhaltung des Völkerrechts dränge, gingen die Richter nach. Die Vertreter des Bundesverteidigungsministeriums und des Außenministeriums beteuerten, es gebe einen regelmäßigen Austausch mit der US-Seite, ungefähr 3 bis 4 Mal jährlich. Der vorsitzende Richter erklärte daraufhin, er verstehe, dass da vieles unter dem Mantel der Diplomatie stattfinde und nicht alles gleich in Pressemitteilungen gegossen werde. Die Richter wollen noch am Abend ein Urteil verkünden oder zumindest eine Entscheidung darüber, ob es einen späteren Verkündungstermin gibt.
Informationen waren das von Silvia Stadler. Und eine noch ganz anders gelagerte Diskussion um Drohnen beschäftigt die Verteidigungspolitik in Berlin. Es geht um die Pläne von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, Bundeswehrdrohnen zu bewaffnen. Das Projekt als solches war in der schwarz-roten Koalition lange umstritten. Inzwischen hat sich die Debatte auf die Frage nach der Finanzierung verlagert. Und das war auch eines der Themen heute bei der Befragung der Ministerin durch das Parlament, wie Klaus Remmel berichtet.
Die Bewaffnung von Bundeswehrdrohnen war gleich das erste Thema der Befragung. Jan Nolte, AfD, bezog sich auf einen Antrag der Linksfraktion. Dieser werde im zuständigen Ausschuss seit Wochen von der Tagesordnung genommen.
Was ist die Position der Bundesregierung zur Beschaffung bewaffneter Drohnen?
Im Koalitionsvertrag hatten Union und SPD vereinbart, eine Entscheidung über die Drohnenbewaffnung erst nach, so wörtlich, ausführlicher völkerrechtlicher, verfassungsrechtlicher und ethischer Würdigung zu treffen. In der ersten Jahreshälfte hatte es dazu mehrere Veranstaltungen gegeben. Nach grundsätzlichem Widerstand hatte die SPD dann Zustimmung signalisiert. Annegret Kamp-Karrenbauer sagte:
Wir sind für die Bewaffnung von Drohnen, damit wir unsere Soldatinnen und Soldaten schützen können. Wir sind aufgefordert worden vom Verteidigungsausschuss als Verteidigungsministerium, die entsprechenden Verhandlungen so voranzutreiben, dass eine entsprechende 25-Millionen-Vorlage entscheidungsreif ist. Das haben wir als Verteidigungsministerium getan. Diese 25-Millionen-Vorlage ist zurzeit abgesteuert an das Finanzministerium. Sobald es von dort grünes Licht gibt, werden wir sie dem Bundestag zuleiten.
Die 25-Millionen-Vorlage, ein Eckstein verteidigungspolitischer Beschaffungsrhetorik. Übersteigt etwa ein Rüstungsprojekt diesen Beschaffungswert, muss es vom Parlament gesondert freigegeben werden. Bestehe denn nun Einigkeit in der Bundesregierung? Darüber wurde nachgefragt.
In dem Moment, wo das Finanzministerium, das ja vom Koalitionspartner geleitet wird, die 25-Millionen-Vorlage frei wird, können Sie davon ausgehen.
Um beim Geld zu bleiben, Annegret Kramp-Karrenbauer nutzte im Bundestag die Gelegenheit, sich für den abermals steigenden Verteidigungsetat zu bedanken. In einer Grundsatzrede hatte sie in der vergangenen Woche betont, die Mittel müssten, um Bündnisverpflichtungen nachzukommen, auch in den kommenden Jahren steigen. Ob das denn auch in den Planungen des SPD-Finanzministers so vorgesehen sei, wollte ihr Parteifreund Henning Otte wissen.
Natürlich ist es so, wenn wir die mittelfristige Finanzplanung uns anschauen, dass sie nicht abdeckt einen steigenden Finanzpfad, den wir brauchen. Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass es immer gelungen ist, in den dann jeweils folgenden Haushalten abweichend von der mittelfristigen Finanzplanung einen entsprechenden gesteigerten Haushalt und damit auch ein Steigen der NATO-Quote zu erreichen.
Um die NATO-Quote, das sogenannte 2%-Ziel, wird seit Jahren gestritten. Hat man sich damals beim NATO-Gipfel 2014 in Wales dazu verpflichtet oder nicht? Nein. So Tobias Lindner von den Grünen, das habe er schriftlich vom Auswärtigen Amt. Die Bundesverteidigungsministerin sieht es anders.
Ich fühle mich an die 2% gebunden. Wir können ja schlecht mit Blick auf den Ausgang der US-Wahl sagen, darin liegt eine neue Chance. Und das Erste, was wir dann aber an den neuen US-Präsidenten ein Signal schicken, ist, dass wir uns an die 2% nicht gebunden fühlen. Ich glaube, dass das keine kluge Politik ist. Und deswegen halte ich an diesen 2% auch fest.
Schon der Abgeordnete Lindner hatte in seiner Frage an die Verteidigungsministerin darauf abgestellt, dass sie hier vor dem Haushaltsgesetzgeber Rede und Antwort stehe. Sein Amtskollege Tobias Pflüger, Linksfraktion, kommentierte nach der Antwort Kramp-Karrenbauers:
Diejenigen, die über den Haushalt beschließen, sind immer noch der Deutsche Bundestag und nicht die Bundesregierung. Insofern verwundert mich schon, wenn Sie quasi da Zusagen machen Richtung USA zum Beispiel. Beschlossen wird es tatsächlich hier im Deutschen Bundestag.
Das stimmt, aber der beschließt durch Mehrheit und Union und SPD haben gerade den Verteidigungsetat in den letzten Jahren massiv erhöht.
Informationen waren das von Klaus Remme aus Berlin. Institutionelle Diskriminierung von Homosexuellen, die hat es in der Bundeswehr nicht nur in grauer Vorzeit gegeben. Auch nachdem Ende der 60er Jahre die Strafbarkeit homosexueller Handlungen abgeschafft wurde, mussten homosexuelle Soldaten mit Degradierung oder Entlassung rechnen oder zumindest damit, nicht mit verantwortungsvollen Aufgaben betreut zu werden. Erst im Jahr 2000 wurde der entsprechende Erlass aufgehoben. Betroffene dieser Diskriminierung sollen jetzt eine Entschädigung beantragen können. Das hat das Kabinett heute beschlossen. Alfred Schmidt dazu.
Der Gesetzentwurf zur Rehabilitierung dienstrechtlich benachteiligter homosexueller Soldatinnen und Soldaten hat das Bundeskabinett wie geplant passiert und liegt jetzt beim Bundestag. Das Gesetz soll sowohl für Angehörige der Bundeswehr als auch für solche der ehemaligen Nationalen Volksarmee der DDR gelten. Die Betroffenen sollen eine pauschale Entschädigung bekommen, wenn sie zum Beispiel wegen ihrer Homosexualität entlassen oder nicht mehr befördert wurden. Urteile der Truppengerichte, etwa wegen einvernehmlicher sexueller Handlungen, werden aufgehoben. Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer bezeichnete den Gesetzentwurf als ein wichtiges Signal gegen Diskriminierung. Man könne zwar das erlittene persönliche Unrecht nicht wiedergutmachen, aber immerhin ein Zeichen setzen zur Wiederherstellung der Würde von Menschen, die nichts anderes wollten, als Deutschland zu dienen, so die Ministerin.
Bis tief ins Jahr 2000 hinein wurden Soldatinnen und Soldaten, die homosexuell waren, systematisch diskriminiert. Das ist ein großes persönliches Unrecht, das diesen Menschen widerfahren ist. Und es ist ein Zeichen dafür, dass Bundeswehr lange Diskriminierung in ihren eigenen Reihen geduldet, ja systematisch auch erlaubt hat.
Für jedes aufgehobene Urteil eines Truppengerichts sollen laut Gesetzentwurf 3.000 Euro Entschädigung an Betroffene gezahlt werden. Diese Summe erhalten demnach auch Soldatinnen und Soldaten, die wegen ihrer sexuellen Orientierung entlassen, nicht mehr befördert oder nicht mehr mit verantwortungsvollen Aufgaben betraut wurden.
Ich weiß, dass wir das erlittene persönliche Unrecht nicht wiedergutmachen können. Aber wir wollen mit der Aufhebung von Urteilen, mit der Zahlung einer pauschalen Entschädigung ein Zeichen setzen, ein kleines Zeichen der Wiedergutmachung, ein Zeichen der Wiederherstellung der Würde dieser Menschen, die nichts anderes wollten, als Deutschland zu dienen. Und dass wir dieses Urteil, dass wir dieses Gesetz auch ausdehnen auf diejenigen, die in der Nationalen Volksarmee ebenfalls diskriminiert worden sind, ist ein wichtiges Zeichen, gerade im Jahr von 30 Jahren deutscher Einheit.
Die Verteidigungsministerin sagt, sie hoffe auf eine schnelle Freigabe des Gesetzes durch den Bundestag. Dadurch könnten die Betreffenden auch schnell ihre Entschädigung ausbezahlt bekommen. Annegret Kramp-Karrenbauer hatte schon im September bei der Vorstellung eines Berichts über Homosexualität und die Bundeswehr gesagt, es sei beschämend und unerhört, dass die Truppe seit ihrer Gründung über Jahrzehnte hinweg Homosexuelle systematisch diskriminiert habe. Die Haltung der Bundeswehr, so die Ministerin, sei falsch gewesen und sie habe der gesellschaftlichen Entwicklung hinterhergehinkt.
Aus Berlin Alfred Schmidt. Die Warnungen kommen heute von vielen Regierungen weltweit, auch aus dem Vatikan, am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, einem Aktionstag der Vereinten Nationen. Die Zahlen der UN gehen auf die Zeit vor Corona zurück. Schon vor der Pandemie wurden im vergangenen Jahr 243 Millionen Fälle von häuslicher und/oder sexueller Gewalt gegen Frauen und Mädchen im Alter von 15 bis 49 Jahren gemeldet, bei einer wohl deutlich höheren Dunkelziffer. In Deutschland werden jedes Jahr mehr als 100 Frauen von ihren Ehemännern, Partnern oder ehemaligen Partnern getötet. Der Deutsche Juristinnenbund, der hat jetzt Vorschläge gemacht, was sich in der Justiz ändern müsste. Gigi Deppe dazu.
Die Zeitungen sind immer wieder voll von solchen kleinen Meldungen. Ein 35-Jähriger soll am Sonntag mit einem Schlagstock seine Ex-Freundin und deren Freund angegriffen haben, heißt es zum Beispiel vor einigen Tagen in den badischen neuesten Nachrichten. Die 39-Jährige hatte schwere Verletzungen erlitten und musste in eine Klinik gebracht werden. Das Bundeskriminalamt führt seit 2015 eine Statistik zu sogenannter Partnerschaftsgewalt. Über 100 Frauen werden in Deutschland jedes Jahr von ihren Partnern oder Ex-Partnern getötet. Auch Männer kommen in ihren Partnerschaften ums Leben, allerdings sind es sehr viel weniger. Der Juristinnenbund, eine bundesweite Vereinigung von Frauen in der Justiz, findet, hier wird immer noch nicht genug getan. Anwältin Christina Klemm vertritt häufig Frauen, die Opfer von Gewalt geworden sind, und sie findet, dass viele Richterinnen und Richter immer noch nicht gelernt haben, angemessen mit diesem Thema umzugehen.
Also da gibt es Richter, die sagen dann ja irgendwie untenrum, was ist denn da passiert? Ja, die können gar nichts aussprechen, die erröten.
Fortbildung ist dringend nötig, meint der Juristinnenbund. Dann würde auch erkannt, dass es keine Rolle für die Bewertung einer Tat spielen kann, ob das Paar vorher eine sexuelle Beziehung hatte. Aber, so Leonie Steinl von der Humboldt-Universität, immer noch gäbe es in der Justiz in solchen Fällen einen Abwehrreflex.
Das ist irgendwas, was zwischen diesen Leuten stattfindet, das sollen die mal unter sich klären. Also das ist irgendwie nichts für die Strafverfolgung, damit müssen wir uns nicht befassen.
Außerdem müsste die Richterschaft ihre Einstellungen überprüfen. Soll ein Täter wegen Mordes verurteilt werden, geht das nur, wenn ihm zum Beispiel niedrige Beweggründe nachgewiesen werden. Aber immer wieder hat der Bundesgerichtshof, Deutschlands oberstes Strafgericht, entschieden, dass bei einer Tötung wegen einer Trennung keine niedrigen Beweggründe vorliegen. Die Trennung habe den Angeklagten etwas beraubt, was er nicht verlieren will. Das ist für Leonie Steinl ein höchst seltsamer Gedankengang.
Wenn man sich etwas berauben kann, dann muss man es zuvor besessen haben. Deshalb diese Besitzkonstruktion, dieser Wunsch des Täters, kann meines Erachtens nicht als ein nachvollziehbarer Grund für eine solche Tat bewertet werden.
Schon jetzt gibt es eine ganze Menge Hilfsangebote, sagen die Expertinnen des Juristinnenbundes. Aber die Justiz könnte noch besser werden. Denn immer wieder würden sich Ehemänner über polizeiliche Kontaktverbote hinwegsetzen. Für solche Fälle fordern die Juristinnen elektronische Fußfesseln. In Corona-Zeiten sei der Schutz gegen Partnerschaftsgewalt ganz besonders dringend. Die Anrufe bei den Hilfetelefonen hätten deutlich zugenommen. Und nach wie vor gäbe es zu wenig Plätze in den Frauenhäusern. Eine Kritik, die bei Bundesfrauenministerin Franziska Giffey aber schon angekommen ist. Sie will die Zahl der Frauenhäuser erhöhen.
Informationen von Gigi Deppe. Viel ist noch nicht bekannt über die Motive des Mannes, der heute Vormittag mit seinem Auto das Tor des Bundeskanzleramts gerammt hat. Klar lesbar waren allein die politischen Botschaften auf den Seiten des Wagens. Caroline Born mit den Einzelheiten.
Einsatzfahrzeuge der Polizei, der Feuerwehr und ein Rettungswagen stehen vor dem Kanzleramt. Kurz nach 10 Uhr ist ein Auto gegen das Eisengitter gefahren. Das Absperrgitter ist weitläufig um den Sitz von Bundeskanzlerin Angela Merkel gezogen. Bei dem Autofahrer handelt es sich um einen 54-jährigen Mann, teilte der Pressesprecher der Polizei Berlin, Thilo Kablitz, mit.
Nach jetzigen Erkenntnissen ist er mit sehr geringer Geschwindigkeit gefahren, sodass auch nur geringer Sachschaden am Tor und an dem Fahrzeug bestand oder entstanden ist. Die Personen in dem Gebäude, darunter die Bundeskanzlerin, waren zu jedem Zeitpunkt sicher. Es gab keine Gefährdungslage.
Die Bundespolizei hat den Fahrer sofort festgenommen und eine Erstaussage aufgenommen. Dem Kennzeichen zufolge ist das Auto im Landkreis Lippe in Nordrhein-Westfalen zugelassen. Auf der Seite des dunklen Kombis ist mit weißer Farbe gepinselt: Ihr verdammten Kinder und alte Menschenmörder. Auf der Beifahrerseite steht: Stopp der Globalisierungspolitik. Ein Sprecher des Innenministeriums bestätigte, dass der Fahrer der Polizei durch einen ähnlichen Vorfall vor 6 Jahren bekannt ist. Schon 2014 steuerte er sein Auto in das Tor des Kanzleramts, damals mit einer Aufschrift, die sich gegen den Klimawandel richtete, sowie einer Liebeserklärung. Polizeisprecher Kablitz hielt sich zum Motiv des Autofahrers bedeckt.
Ob der psychische Zustand oder eine andere Motivationslage heute für das Ereignis ursächlich ist, das ist Bestandteil der Ermittlungen. Wir ermitteln aber tatsächlich in alle Richtungen.
Auf dem Beifahrersitz des Autos befand sich ein ausgedruckter Artikel des Wochenblicks aus Österreich. Nach Informationen des Hauptstadtstudios handelt es sich dabei um einen Bericht über den plötzlichen Tod einer Schülerin, der in Verbindung mit dem Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes gebracht wird, obwohl es dafür laut Staatsanwaltschaft keine Beweise gibt. Während des Vorfalls hatte das Kabinett im Kanzleramt getagt. Die Bundespolizei schrieb auf Twitter, dass sich die Sicherheitsmaßnahmen am Kanzleramt bewährt hätten.
Aus unserem Hauptstadtstudio berichtete Caroline Born. Seit jetzt einer knappen Stunde ist es bestätigt. Diego Maradona ist tot, ein Fußballspieler, dessen Name wohl auch den meisten Nicht-Fußballfans mehr als ein Begriff ist. Ein argentinischer Nationalheld, ein begnadeter Fußballspieler, Marina Schweizer aus unserer Sportredaktion. Was weiß man denn über die Umstände?
Also zunächst hatte heute eine argentinische Zeitung über Diego Maradonas Tod berichtet. Der argentinische Fußballverband hat das jetzt bestätigt. Diego Armando Maradona, einer der besten Fußballspieler aller Zeiten, wenn nicht der beste, ist tot. Gestorben mit 60 Jahren. Er hatte sich noch vor wenigen Wochen wegen eines Blutgerinnsels im Gehirn einer Operation unterziehen müssen. Danach war er zur Genesung wieder in seinem Haus, hieß es. Sein Arzt hatte noch berichtet, es gehe ihm gut und er erhole sich sogar schneller als erwartet. Und jetzt hat er nach Medienberichten einen Herzstillstand erlitten. Er ist nur 60 Jahre alt geworden.
Das ist ja ein Attribut, das man immer wieder gehört hat. Einer der besten aller Zeiten. Was ist sein Vermächtnis?
Also Diego Maradona ist ein Fußballer, der vor allem in seiner Heimat Argentinien, man muss es so sagen, wie eine Gottesgestalt verehrt worden ist, verehrt wird. Er steht wie kein anderer für die argentinische Leidenschaft für den Fußball und für sein Land, als Ikone für sein Land. Seine Geschichte, sein Leben bietet Stoff für mehrere Filme. Er ist in einem armen Vorort von Buenos Aires aufgewachsen und zum Weltstar aufgestiegen. Eine Verknappung ist eigentlich unzulässig, aber ein Spiel hat ihn zur ewigen Legende gemacht. 1986, WM-Viertelfinale in Mexiko. Sein erstes Tor gegen England, als er mit der Hand nachhalf. Später ließ er dann wissen, dass das Tor ein bisschen von Maradonas Kopf und ein bisschen durch die Hand Gottes gemacht worden sei. Das hat Maradona dann auch seinen berühmten Spitznamen eingebracht, die Hand Gottes. Sein zweites Tor gegen England wurde zum WM-Tor des Jahrhunderts. Das war ein Sololauf aus der eigenen Hälfte um 6 englische Gegenspieler herum. Argentinien wurde damals 1986 Weltmeister mit ihm. Ja, und im Vereinsfußball spielte er neben Boca Juniors ganz am Anfang in Buenos Aires, dann in Europa beim FC Barcelona. Da wechselte er für eine damalige Rekordablösesumme hin, 1982. Später dann lange für den SSC Neapel und dann beim FC Sevilla. Er wurde als Zauberer am Ball beschrieben, aber er hatte eben auch einen tiefen Fall dann später. Es übernahmen Drogen und Alkohol einen großen Anteil in seinem Leben. Und er wurde auch vom Fußball suspendiert wegen Dopings.
Und uns erreicht auch gerade die Nachricht, dass in Argentinien dreitägige Staatstrauer angeordnet wurde. Der Blick auf das Vermächtnis Diego Maradonas nach seiner Todesnachricht, die uns erreicht hat vor ungefähr einer Stunde. Der Blick war das von Marina Schweizer. Vielen herzlichen Dank dafür. Zum Ende dieser Information am Abend mit Sandra Schulz. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.